Herzlich willkommen bei Food Fact. Hier dreht sich wieder alles um die faszinierende Welt der Lebensmittel. Doch dieses Mal habe ich was Besonderes für euch vorbereitet. Denn wir starten mit der heutigen Folge unseren dreiteiligen Themenschwerpunkt zum Thema künstliche Intelligenz im Food-Bereich. Warum machen wir das? Egal, wie man zu diesem Thema künstliche Intelligenz steht, ob es einen nervt, ob man es total toll findet oder ob man es vielleicht sogar als Bedrohung der Menschheit sieht, eines ist klar. Künstliche Intelligenz wird auch die Welt des Essens verändern, wenn nicht sogar revolutionieren. Und ich finde, das sollte man sich näher ansehen und vielleicht auch kritisch hinterfragen. Ich freue mich riesig, dass ich für diesen KI-Themenschwerpunkt auch eine fantastische Co-Moderatorin gewinnen konnte, nämlich Lisa Kreuzkamp. Lisa ist nicht nur eine wahre Expertin im Bereich Marketing und E-Commerce, sondern auch sehr bewandt im Bereich künstliche Intelligenz und Lebensmittel. Gemeinsam mit Lisa werde ich heute eure Synapsen zum Glühen bringen, versprochen. Aber das ist noch nicht alles, denn unser Themenschwerpunkt wird erstmals in Kooperation mit dem Lebensmittel-Online-Portal jumda.de präsentiert. Auf jumda.de könnt ihr noch mehr spannende Insights und Hintergrundberichte zum Thema nachlesen, mehr dazu dann in den Shownotes. Also, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in diese neue, faszinierende Welt eintauchen. Los geht's! Hallo Lisa, ich freue mich sehr, dass du zu Gast bei Food Fact bist.
Hi Stefan, ich freue mich auch sehr.
Super. Du hast ja ein bisschen reklamiert, dass in letzter Zeit wenig Produkte getestet wurden und hast gemeint, oh, ich möchte unbedingt was testen. Dann lasse ich da jetzt mal ganz einfach die Wahl und frage dich, Süßes oder Saures?
Da freue ich mich aber. Ich gehe mit Süß.
Gute Wahl. Ich habe hier nämlich zugeschickt bekommen zwei Besties und zwar einmal Hazelnut Homie oder Coconut Lover. Was möchtest du denn gerne probieren?
Hazelnut Homie?
Hazelnut Homie, bitte sehr. Die Haselnuss, dann gehe ich auf den Coconut Lover. Mhm. Einfach mal aufmachen. Das Besondere an den Riegeln ist, sie haben nur drei Zutaten und sie sind fruktosefrei und damit eben besonders verträglich. Probieren wir mal.
Dann probieren wir mal.
Schmatz, schmatz. Mhm. Was sagst du zu Hazelnut Homie?
Um ehrlich zu sein, bin ich erstaunt, dass es gut schmeckt, weil du gesagt hast, dass sie eigentlich nur drei Zutaten haben. Und sagen wir mal, herkömmliche Schokolade hat normalerweise ein bisschen mehr Zutaten. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der Geschmack wegfällt. Aber ich bin recht positiv überrascht, um ehrlich zu sein.
Ich muss jetzt leider sagen, mir schmeckt er auch, nämlich total. Ich wollte eigentlich, nachdem es ja keine Werbung ist, auch so ein bisschen kritisch irgendwas rausfinden. Aber es ist cremig, es ist der Coconut Lava, ist wirklich wie aus den Tropen kommend. Und ich würde sagen, Daumen hoch, total lecker.
Ja.
Und sag mal, interessiert dich denn nicht, was du bekommen hättest, wenn du Saures gesagt hättest?
Doch schon, und ich bin ganz glücklich, dass ich süß gesagt habe. Was hätte ich denn bekommen?
Du hättest eine säuerliche Tomatensauce bekommen mit Spaghetti, denn die würde uns gleich auf unser heutiges Thema bringen. Ich war nämlich neulich in einem Vortrag, also ich habe einen Vortrag über KI im Food-Bereich gehalten und da habe ich so nebenbei erwähnt, man könnte doch auch mal KI-generierte Spaghetti servieren. Naja, und da war eine Teilnehmerin danach sehr, sehr erbost. Sie meinte, was soll denn das Ganze? Was brauche ich denn das? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, und die war dann halt sehr kontra. Und ich habe vielleicht gleich mal die erste Frage an dich. Kannst du dir vorstellen, warum sie so reagiert hat?
Ja, ich meine, das Thema KI, das eckt schon an. Ich glaube, viele Leute haben Angst vor dem Thema. Und wenn wir das jetzt ein bisschen auf Lebensmittel beziehen, dann denken Leute immer gleich, ein Roboter erstellt mein Essen und denken irgendwie an verarbeitete Lebensmittel, einfach auf dem Grund, weil die Foodindustrie vielleicht so einen schlechten Ruf hat. Aber ganz nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich meine, du hattest definitiv ein überspitztes Thema da. Und das ganze Thema KI ist ja nicht neu. Wir reden, es ist gerade ein super Hype, den es darum gibt. Aber im Endeffekt reden wir seit 1950 über KI, also vielleicht nicht über künstliche Intelligenz an sich, aber der Begriff Artificial Intelligence wurde 1950 schon geprägt. Es fing alles damit an mit einem Turing-Test, da wollte man schauen, ob Computer überhaupt so denken können wie Menschen. Es gab schon einen ersten Chatbot, schon 1966. Ja, und dann gab es lange nichts und viele erinnern sich vielleicht noch 1997, als ein Computer den Schachchampion Kasparov besiegt hat. Ich persönlich erinnere mich nicht mehr, ich bin nur ein bisschen zu jung.
Ich erinnere mich auch nicht.
Ne? Nee, genau. Also wir reden über künstliche Intelligenz schon ziemlich lange. Und vor allem in den 2000er Jahren haben wir das ganze Thema Machine Learning schon mal gehört oder hören es immer noch. Und das ist auch ein Teil der künstlichen Intelligenz. Und
wenn das jetzt schon so ein altes Thema ist, KI, warum ist es denn dann jetzt überall in den Medien und warum wird es denn so gehypt?
Ja, ich glaube, um das einmal kurz zu erklären, versuche ich einmal das Thema KI nochmal aufzuarbeiten. Also KI ist im Endeffekt ein Oberbegriff für Technologien, die es Maschinen ermöglichen, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. So, und wenn wir uns das mal ganz nah angucken, dann können wir das in drei Themen unterteilen. Lernen, verstehen und generieren. Das ganze Thema Lernen spielt sich ab in dem Bereich Machine Learning. Das haben wir alle schon mal gehört. Bedeutet im Endeffekt, Maschinen verbessern sich auf Erfahrung, also auf historische Daten. Das kennen wir alle. Wir schauen Samstagnachmittag Netflix. Uns wird wieder eine tolle Serie vorgeschlagen. Liegt daran, dass wir Netflix schon so viele Daten gegeben haben, so viel konsumiert haben, dass es genau weiß, was wir mögen. Das ist im Endeffekt Machine Learning. Der nächste Schritt ist das ganze Thema Verstehen. Hier gehen wir vom Machine Learning ins Deep Learning. Und hier geht es um neuronale Netzwerke. Hört sich extrem kompliziert an, möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber hier geht es darum, dass Maschinen sich selbst trainieren.
Das ist so ChatGPT oder?
Nee, da sind wir noch so bei Gesichtserkennung, wenn du dein iPhone öffnest oder diese Realtime-Übersetzungs-Apps. ChatGPT ist der dritte Punkt, generieren. Und hier reden wir über diesen Hype, der gerade entstanden ist, generative KI. Und hier verwendet man Deep Learning, um Inhalte zu erstellen, von Text über Bild bis hin zu Musik. ChatGPT, Midjourney. Und eine ganz spezielle Art davon sind die LLMs, Large Language Models. Und die sind wirklich darauf ausgelegt, menschliche Sprache zu verstehen, mit dir zu interagieren und sie im großen Maßstab zu steuern. Und das ist das komplett Neue, was wir jetzt seit 2 Jahren haben, warum der Hype so groß ist.
Das heißt aber, wenn ich jetzt heute sage, KI ist gleich ChatGPT, dann ist das ein völliger Blödsinn. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden frage, hast du mit KI schon zu tun gehabt? Und der oder diejenige sagt dann, ja, ich verwende schon ChatGPT für meine, was weiß ich, Einladungen zum Kaffeeklatsch, dann ist das nice, aber dann ist das wirklich nur ein kleiner Teil.
Es ist nur ein kleiner Teil, es ist der gehypte Teil, genau.
Warum sprechen wir denn jetzt heute über das Thema KI für den Food-Bereich? Warum müssen wir das überhaupt machen? Was ist denn das Besondere, vielleicht verglichen zu anderen Branchen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das vergessen, glaube ich, viele. Der Food-Bereich oder die Food-Industrie ist einfach ein super komplexes Thema. Und es ist ein so relevantes Thema. Im Endeffekt relevant für die ganze Weltbevölkerung. Ja, es ist lebensnotwendig. Und deswegen müssen wir darüber reden, weil wir einfach sehr, sehr viele Probleme auch haben im Bereich Nahrung. Auf der einen Seite haben wir Lebensmittelknappheit, auf der anderen Seite und gleichzeitig haben wir Lebensmittelverschwendung, wir haben Überproduktion. Und das, was uns am meisten unterscheidet von anderen Industrien, sind, dass wir mit Rohstoffen arbeiten, die verderblich sind, teilweise auch schnell verderblich sind. Ja, unsere Endprodukte sind verderblich, wir haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wir arbeiten mit Pflanzen, mit Fleisch, mit Fisch, alles davon ist sehr, sehr verderblich. Dementsprechend ist die Planung viel, viel schwieriger. Zusätzlich, dass die Rohstoffe natürlich noch verderblich sind, sind sie auch sehr empfindlich, ja. Also wir sind sehr Abhängigkeit von Wind und Wetter. Jetzt kommen die ganzen Naturkatastrophen hinzu und Dürren, Überschwemmung. Ist auch nicht wirklich hilfreich. Und uns fehlt einfach eine gewisse Planbarkeit, glaube ich, innerhalb der Industrie, damit wir noch effizienter und noch besser werden.
Und es betrifft ja auch wirklich jeden, weil alle müssen in irgendeiner Form essen. Gibt's irgendwas, was dich persönlich so an diesem Thema interessiert?
Ja. Und das, was ich auch, glaube ich, gerade schon mal ausgesprochen habe, ist, ich glaube, wir brauchen extrem viel Hilfe in dem Thema. Ich glaube, es läuft noch nicht super. Und diese Unterstützung kann uns, glaube ich, KI geben, weil KI einfach viel, viel schneller ist, mit Daten umzugehen, viel, viel schneller ist, zu denken, als wir Menschen es können. Und deswegen ist das Thema so, so spannend, weil es einfach die komplette Lieferkette von einer Pflanze auf dem Feld bis hin zu dem Essen, was wir auf dem Tisch haben, widerspiegeln kann.
Das war ja jetzt bis jetzt alles sehr, sehr abstrakt. Gibt es denn konkrete, besondere Innovationen, Startups, Projekte im Bereich KI und Lebensmittel, die du besonders interessant findest?
Ja, ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt und da gibt es so viele interessante Sachen und wirklich aus jenen Bereichen. Das Spannendste weil ich komme ja aus Marketing, aus dem Sales und setze mich auch viel mit Chatbots auseinander, fand ich McDonald's und den Drive-Thru in Amerika. Da haben sie ein Projekt gehabt, in dem sie komplett beim Drive-Thru in 100 Filialen auf die menschliche Kraft, Ressource verzichtet haben und alles mit einem Chatbot gesteuert haben. Das ist zwar super interessant, aber jetzt auch nicht Rocket Science, würde ich sagen. Was noch ein ganz tolles Beispiel ist und ich einfach sehr, sehr schön finde, ist das ganze Thema Bäckereien. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen ins Internet geht, ein bisschen schaut, KI, Food-Unternehmen, kommt immer das Thema Bäckereien zum Thema Verkaufsprognosen, also im Zusammenhang mit Verkaufsprognosen. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr schönes Thema, weil wir wissen alle um die Problematik dieser Handwerkskunst mit Bäckereien. Und so schöner finde ich es halt, dass es genau hier direkt und so schnell auch Anwendungsbeispiele gibt, die den Bäckereien helfen, effizienter und kostensensibler zu werden und gleichzeitig auch noch nachhaltiger.
Da ist mir tatsächlich ein Praxisbeispiel auch schon aufgefallen. Die Feinbäckerei Ruch hat ja über 70 Filialen in der Region Göttingen und die hat tatsächlich mit dem Unternehmen Food Forecast gemeinsam die Planung und die Verwaltung von den Produktionsprozessen optimiert und dadurch ja letztendlich ihre Ressourcen effizienter zum Einsatz gebracht. Was für die Kunden natürlich ein Vorteil ist, sie kriegen frischere Ware und der Ausschuss, also das, was weggeworfen werden muss, der hat sich dadurch ziemlich verringert. Also wenn das interessiert, Food Forecast hat auch eine ganz interessante Webseite und was die machen, ist, dass die eben zum Beispiel Wetterdaten, Feiertage, Schulferien kombinieren mit den Verkaufszahlen. Und dann eben sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel gutes Wetter ist und es ist vielleicht auch noch ein Feiertag, dann wird eben kein Mensch ein Brötchen kaufen. Und wenn vielleicht gerade die Schule beginnt neu und die Schulmassen, die Filiale ist vielleicht noch in der Nähe einer Schule, ja, und die Schüler und Schülerinnen laufen vorbei, dann geht vielleicht die Abnahme von dem Süßkrams extrem in die Höhe. Also das fand ich ein ganz, ganz spannendes Beispiel.
Du hast ja jetzt sehr viel über das Thema Forecasting gesprochen. Man nennt es, glaube ich, auch im KI-Bereich Predictions, also sehr Anglizismen heute, die wir verwenden. Was mich ja auch, wenn ich wieder aus der Sicht der Marketeer schaue, ist das Thema Markttrends. Gibt es hier etwas, wo KI wirklich helfen kann im Bereich Food?
Ja, also bei den Trends bin ich natürlich zu Hause. Das ist mein absolutes Thema Nummer eins. Und da habe ich einige Beispiele gefunden. Ein witziges Startup ist Tastewise. Die analysieren soziale Medien, Rezeptseiten und, was ich ziemlich clever finde, Restaurantsmenüs im Internet. Auf das wäre ich nie gekommen. Ne? Man klickt ja ständig, wenn man über ein Restaurant stolpert, klickt man ständig die Speisekarte an, die dann als PDF hochlädt. Aber dass man das eben strukturiert analysieren kann, das finde ich eigentlich schon toll. Und das bringt mich wieder zurück auf unseren Riegel. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, wie würde denn Tastewise das Thema fruktosefreie Schokoriegel bewerten?
Ja, also vom Bauchgefühl her würde ich ganz klar sagen, ist ein Trend. Alles zuckerfrei, zuckerfreie Ernährung ist definitiv immer noch trendy, wenn nicht auch schon über Jahrzehnte hinweg. Dementsprechend würde ich sagen, ja, ist
Daumen hoch, würdest du sagen. Ja, da muss ich sagen, Daumen eher zur Seite bis leicht hinunter, denn Tastewise sagt ganz klar, in den sozialen Medien ist die Diskussion um fruktosefrei um 14% zurückgegangen. Positiv ist das Ganze nur in den USA. Und was ich auch spannend finde, es gibt die sogenannten FODMAPs. Das sind quasi Kohlehydrate, die vom Darm bei bestimmten Menschen nicht aufgenommen werden können. Und wer so eine FODMAPs-Diät machen muss, aus gesundheitlichen Gründen, der muss sich auch fruktosefrei ernähren. Das heißt, die KI gibt mir hier als Riegelproduzentin tatsächlich schon eine Anweisung, auf welche Märkte soll ich mich konzentrieren. Sie sagt mir auch, welche konkreten Influencer und Influencerinnen kann ich damit ansprechen. Sie sagt mir aber auch zum Beispiel, wo es kein Trend ist, nämlich zum Beispiel aktuell am deutschen Markt, laut dieser KI. Und wo es natürlich auch kein Trend ist, ist im Gastrobereich.
Ja, finde ich spannend. Was ich da aus KI-Sicht nochmal interessant fände, ist zu sehen, wie Tastewise gefüttert wurde, wie es gelernt hat, auf welchen Daten. Das Thema Gastro finde ich auch spannend. Ich gehe ja selber gerne ins Restaurant, lass mich bekochen. Gibt es da denn irgendwelche Produkttrends, die Tastewise oder andere KI ausspucken oder wie man das analysieren kann?
Da bin ich auf foodpairing.com gekommen.
Ist das eine Dating-Website?
Natürlich keine Dating-Webseite, sondern das ist auch eine Seite, die Datenanalyse und maschinelles Lernen nutzt, um Geschmackskombinationen, Trends für Aromen zu entdecken. Und das ist besonders eben für Köche interessant, die dann eben Werkzeuge bekommen, wo sie eben neue Geschmäcker, neue Signature-Gerichte kreieren können, die dann überraschen und begeistern. Witzigerweise hat Knorr das aufgegriffen. Knorr hat in Partnerschaft mit dem WWF und eben Food Pairing die Future 50 Foods herausgegeben und sagt dann, okay, diese und jene Future Foods, wie zum Beispiel Bohnen, Wurzelgemüse, Samen, Hülsefrüchte, das gehört zu den Trendfrüchten der Zukunft. Diese Future 50 Foods, die werden auch dann näher vorgestellt und da gibt es drei konkrete Beispiele, wie zum Beispiel Mungobohnen für asiatische Gerichte, Soja tatsächlich noch, das wird gerade auch im Zusammenhang mit Miso, mit Tempeh, mit Tofu genannt und witzigerweise auch Okra, weil es eben besonders hitze- und trockenresistent ist. Also ich finde, das ist doch auch schon mal ein guter Input für Köche und Köchinnen, sich auf solche Zutaten in Zukunft zu konzentrieren.
Total, das klingt super spannend. Wenn ich nochmal das Beispiel, an dem wir uns hier entlanghangeln ja auch, den schönen Riegel Hazelnut Homie anschauen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über neue Trends, neue Entwicklung gesprochen. Aber was ist, wenn ich schon ein Produkt habe, ja, und ich möchte wirklich schauen, wie kann ich das optimieren? Gibt KI mir da auch Unterstützung?
Klar, das kann man sehr gut machen. Zum Beispiel gibt es in den USA ein Unternehmen, das wollte den Zucker in Barbecue-Soßen reduzieren und die haben das tatsächlich auch geschafft. Die haben den Zucker um 10% reduziert, dabei $6 Millionen eingespart und das Ganze ist natürlich ein schönes Zeichen, weil es eben nicht nur eine einseitige Einsparung ist, sondern eben auch eine Produktverbesserung. Gemacht haben die das mit Turing und Turing verwendet eben hier vor allem Verbraucherfeedback, analysiert das, um dann eben Produktentwicklungen zu verbessern. Und das bedeutet also, Datenmengen werden dabei eben einfach auch besser verarbeitet und schneller verarbeitet durch die KI.
Okay, jetzt waren wir wieder in Amerika. Lass uns mal das Thema wieder auf unseren Kontinent holen. Haben wir was in Europa oder sogar in Deutschland?
Ja, selbe Start-up, auch Turing Labs, hat mit einem dänischen Lebensmittelunternehmen einen pflanzenbasierten Käse entwickelt. Und das fand ich auch spannend, weil man hier eine sogenannte Schmelzrate erzielen möchte. Also wie gut ist der Käse dann eben in seinem Schmelzverhalten? Und das ist ein dänisches Unternehmen und die haben mit fermentierten, pflanzenbasierten Käse da tatsächlich eine Optimierung hinbekommen, dass der Käse eben stabiler wird und eben auch besser schmilzt.
Das ist sehr interessant, weil das ist bisher immer noch ein großes Problem, glaube ich, bei veganen oder pflanzlich basierten Käsen.
Käsesorten,
danke. Gut, jetzt haben wir sehr viel über Trends geredet, Produkttrends, Forecasting, Predictions. Food oder Lebensmittel, da geht es um Geschmack. Das ist abstrakt, das ist subjektiv. Da sehe ich Probleme mit der KI. Wie siehst du das? Kann KI uns da wirklich unterstützen oder gibt es hier wirklich mal Grenzen?
Auch hier gibt es viele Trendanalysen, Prognosedaten, die mithilfe von KI verwendet werden, um im Bereich Geschmack Verbesserungen zu erzielen. Das Unternehmen Diageo hat sogenannte Geschmacksprognosen, Flavor Forecasts entwickelt und das hat es gemeinsam mit dem Startup AI Palette gemacht. Die sitzen in Singapur. Also hier wird versucht, nach Trends im Lebensmittelbereich zu suchen und die dann auf das Geschmacksprofil zu übertragen. Das Startup arbeitet mit Social Media Daten, mit Suchmaschinenauswertungen, aber auch eben mit Rezepten und es castet quasi innovative Ansätze, die total lecker sind und die man vielleicht auch gar noch nie gesehen hat. Das hat über 150 Datenquellen, 61 Milliarden von Daten werden da verarbeitet. Wow. Und es hat nur einen Haken, es kostet $25.000. Und das ist erst die Startgebühr sozusagen. Aber wenn wir jetzt mal konkret auf deine Frage gehen, Diageo hat mit diesem Tool insgesamt 5 Trends für die Zukunft der Getränkeindustrie hervorgesagt. Und die zähle ich da jetzt mal auf, weil die finde ich total wichtig. Das ist Umami-Universum, würziger Funke, tropische Übernahme, verlockende Versuchung und Blütenernte.
War dann auch ein Text da dran oder hat KI sich diese tollen Namen ausgedacht?
Ja, das muss ich jetzt tatsächlich nochmal genauer recherchieren. Die Erkenntnisse sind teilweise sehr detailliert, ja. Also jetzt unabhängig von den kreativen Namen hat man herausgefunden, dass Guave in Großbritannien irrsinnig in Beliebtheit zugenommen hat und daher ein irrsinniger Trend ist, aber auch Kurkuma mit einer Zunahme von 80% in diesen, sag ich mal, Trendprognosen ist ein absolutes Trendprodukt. Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema bei dieser Studie. Es geht darum, eben auch einen Fokus auf nachhaltige regionale Zutaten, also lokal produzierte Zutaten zu legen, um eben den ökologischen Fußabdruck der Produkte zu minimieren. Und da frage ich mich natürlich, wenn man auf der einen Seite sagt, okay, unser Fokus ist auch Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite ist nun mal Kurkuma und Guave voll im Trend. Also ich frage mich tatsächlich, was, wenn ist das dann wirklich ehrlich gemeint, wenn man sagt, man will nachhaltige Produkte und auf der anderen Seite setzt man auf Kurkuma und Guave?
Na, ich würde jetzt vom Bauchgefühl sagen, nein, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wobei man natürlich immer debattieren muss, wo fängt Nachhaltigkeit an, wo hört es auf. Wenn wir das Thema nochmal zurück zu KI bringen und KI und Nachhaltigkeit zusammenbringen, dann haben wir da viele Probleme, die wir eventuell lösen können und viel größere Themen als Regionalität. Ich rede darüber Lebensmittelverschwendung. Ja, wir können darüber reden, verbesserte Produktionseffizienz zu schaffen, die Überproduktion zu verringern, Abfallproduktion zu verringern. Wir müssen uns die Produktion anschauen, schauen, wie wir es optimieren können. Auch dabei kann uns KI helfen, Fehler zu erkennen, schon im Vorhinein und die dann auch selber zu lösen. Wir können auch über Energie sprechen innerhalb des Produktionsvorganges. Weniger Wasserverbrauch, weniger Energieverbrauch, weniger Stromverbrauch. Und natürlich das ganze Thema Qualitätskontrollen. Da gehen wir wieder hin in das Thema Lebensmittelverschwendung. Wie kann bessere Qualität dazu bringen, weniger Lebensmittel zu verschwenden? Aber natürlich auch das Landwirtschaft. Wie können wir Landwirtschaft effizienter und nachhaltiger gestalten? Wie können wir Lieferketten transparenter machen? KI kann uns natürlich auch helfen, Produkte neu zu entwickeln, neue Rohstoffe zu erkennen. Also ein bisschen auch in das Thema Geschmäcker, wie du gerade gesagt hast, Sachen neu zu verbinden. Und natürlich auch das ganze Thema nachhaltige Verpackung, effizienteres Recycling. Also die Liste ist wirklich lang, wenn wir mit KI und Nachhaltigkeit zusammenbringen, ist das eine Wucht.
Gibt es ein Leuchtturmprojekt zum Thema KI und Nachhaltigkeit, wo du sagst, wow, das hat mich überzeugt, das ist eine Firma, ein Unternehmen, das das wirklich toll gemacht hat und toll optimiert hat mit KI, das Thema Nachhaltigkeit?
Direkt nicht, weil das Thema gerade noch sehr neu ist. Es gibt ganz, ganz viele Projekte in die Richtung, vor allem in die Thematik oder in die Problematik Lebensmittelverschwendung. Ich habe mich da jetzt mal reingelesen und ich meine, wir wissen alle, wir verschwenden Lebensmittel. Wir werfen alle Lebensmittel in die Mülltonne in unseren eigenen Haushalten. Aber als ich die Zahlen nochmal so gelesen habe, fand ich es nochmal echt erschreckend. Also in Deutschland pro Jahr haben wir 12 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. 50% davon passieren in unseren privaten Haushalten, weil wir mal wieder zu viel eingekauft haben, uns verkocht haben, was auch immer. Und das sind ungefähr 75 Kilogramm pro Kopf, die wir jedes Jahr wegschmeißen. Ich meine, einmal eine ganze Person, die wir wegschmeißen an Lebensmitteln. Und wir reden immer noch über Lebensmittelknappheit auf der Welt. Ein Drittel, ganze 30% gehen im Herstellungsprozess verloren. Das sind 1,4 Millionen Tonnen in der Produktion und nochmal 2,2 Millionen Tonnen in der Verarbeitung. Ich finde diese Zahlen krass, wenn man sie sich nochmal vor Augen hält. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, vor allem, wenn am anderen Teil der Erde die Leute verhungern, ne?
Ja, eben. Und umso wichtiger ist, dass wir da wirklich ansetzen. Denn Deutschland hat in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen gesagt, wir werden Lebensmittelverschwendung zur Hälfte reduzieren in den nächsten Jahren. Und das bringt mich genau zu dem Projekt, was ich sehr interessant finde, und das nennt sich das RIFE-Projekt. Resource Efficient, Economic and Intelligent Food Chain.
Die Webseite dazu könnten wir in den Shownotes verlinken.
Genau, machen wir sehr gerne. Und zwar möchte ich gerne dazu sagen, es ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und dem Fraunhofer Institut. Hört sich auf jeden Fall sehr hoch aufgehängt an, weil das Thema genauso wichtig ist, wie wir ja gerade schon mal gesagt haben. Und das Ziel dieses RIFE-Projektes ist es, die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Wow, 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 das klingt nach ministerieller Blase, oder ist es das nicht?
Doch, ich würde auch sagen, ist es. Eine KI hätte das vielleicht einfacher geschrieben für mich. Im Endeffekt geht es darum, eine Plattform zu generieren, wo man Daten austauscht, damit man genug Datenpunkte hat, um Sachen zu verbessern. Und da gleichzeitig einen Marktplatz rauszumachen, um Informationen, Tools auszutauschen und zu empfehlen. So, dieses RIFE-Projekt gibt es jetzt eigentlich schon länger und ist im Juni, Juli 2023 zu Ende gegangen, beziehungsweise Teilprojekte sind zu Ende gegangen. Und ich finde den Ansatz super toll und super spannend. Und jetzt muss ich einmal aus den Ergebnissen rauslesen, weil ich es dann schon wieder so ein bisschen schade finde. Denn eines dieser Ergebnisse ist, dass die Plattform technisch in der Lage ist, die an sie gestellten Anforderungen der wertschöpfungskettenübergreifenden Verfügbarkeit von KI-Service und Daten zu gewährleisten. Dies ist aber rechtlich ab 2023 mit dem Krafttreten des Data Governance Acts nicht mehr zulässig.
Also mit anderen Worten, dieses RIFE-Projekt ist eigentlich überreif und jetzt kann man drauf, dass es eigentlich gar nicht realisierbar ist, weil es rechtlich nicht zulässig ist, oder
ja,
wie?
Ja, weil man Daten ja nicht tauschen darf. Was ich super schade finde, weil da stehen wir uns wieder, glaube ich, in Deutschland selber im Weg, weil wir, glaube ich, viel, viel schneller an Ergebnisse kommen würden, wenn wir es tun würden. Und im Endeffekt ist es jetzt, und ich zitiere nochmal, aus diesem Grund werden sich die Angebote auf der Plattform auf KI-Service beschränken, da das gemeinsame zur Verfügung stellen mit Daten auf einer Plattform untersagt ist. Sie haben jetzt diese Plattform, es läuft nicht unter reifprojekt.de, sondern unter einem anderen Link, den geben wir gerne in die Shownotes, und das ist einfach ein Marktplatz, ein Austausch über die besten KI-Services im Food-Bereich. Aber das, ich glaube, dafür hätte man nicht 3 Jahre recherchieren müssen, und das finde ich sehr, sehr schade.
Außerhalb dieses Marketplaces und des RIFE-Projektes gibt es vielleicht noch andere Beispiele, die du nennen könntest?
Es gibt ein Tool, ein Unternehmen, das nennt sich Winnow, und da gehen wir in unsere Abfälle mal rein, und zwar in die Abfälle von Restaurants. Und zwar, und es ist eigentlich so simpel gedacht, hängen sie Kameras über Mülltonnen auf und die Software stellt dann fest, welche Lebensmittel verschwendet worden sind und wie viel davon weggeworfen ist. Und auf Basis dieser Informationen kann ein Restaurant quasi sagen, okay, die Portion war zu groß, wir stellen um auf kleinere Portionen. Oder, okay, der Grünkohl hier auf der Karte kommt nicht so gut an, den streichen wir mal.
Das ist unglaublich.
Das ist richtig witzig.
Das ist ein cooles Ding.
Ja, ja, mega witzig. Angeblich haben sie dadurch die Einkaufskosten um 8% gesenkt. Das ist jetzt ein Beispiel aus Amerika. Das gibt's, glaube ich, auch noch in der Schweiz. Das nennt sich Kidro. Die machen im Endeffekt das Gleiche. Sie haben die Kamera, aber sie ergänzen das auch noch durch eine Waage, um noch genauer zu sein.
Naja, solange sie es nicht damit kombinieren, wer dann diese Abfälle verursacht, also wer das Essen zurückgeschickt hat, und der kriegt dann noch vielleicht vom Chefkoch irgendwie eine böse E-Mail. Warum hast du meinen Grünkohl nicht gegessen? Was passt dir denn nicht? Also abgesehen davon, wenn die das nicht machen, finde ich, das ist ein super Tool, ja?
Ja, es ist ein Megatool. Das ist vor allem ein super cooles und super simples Beispiel. Aber ich glaube, wenn wir über Lebensmittelverschwendung sprechen, sollten wir nicht am Ende der Supply Chain schauen und gucken, was haben wir weggeschmissen, was schmeißt das Restaurant weg, sondern ich glaube, wir sollten vorne anfangen, ja, bei der Überproduktion oder bei den Rohstoffen, die besser verwertet werden. Da gehen wir wirklich auf die Felder und schauen, dass wir weniger spritzen, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird, dass wir das ernten, was wir auch sehen. Das Thema Smart Fishing ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannender Punkt. Und einfach eine präzise Landwirtschaft aufbauen. Und auch da hilft uns KI. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich glaube, das würde diesen Podcast heute sprengen. Und ist auch nicht meine Expertise, um ehrlich zu sein.
Wir haben in der nächsten Folge Professor Christian Krupitzer zu Gast. Und der geht auch ein bisschen auf diesen Produktionsteil ein. Ja, Lisa, gibt's neben diesen Apps und Tools, die sich vor allem an die Industrie wenden, vielleicht auch das eine oder andere, was Konsumenten und Konsumentinnen im KI-Bereich nützen können, um ihre persönliche Nachhaltigkeit zu verbessern? Also was kann ich denn verwenden, wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel meine Ökobilanz verbessern möchte?
Ja, ich glaube, die einfachsten Themen, die wir haben, sind immer noch, auch wenn das MAD abgelaufen ist, probier es nochmal, bevor du es wegschmeißt. Plane deinen Einkauf, damit du nicht zu viel im Kühlschrank hast, was vergammelt. Aber wenn wir jetzt wieder auf die Technik zurückgehen, gibt's da noch recht wenig, besonders im deutschen Bereich. Also wir haben natürlich Too Good To Go, es hat nichts mit KI zu tun, sondern es ist im Endeffekt eine Plattform, wo Supermärkte, Bäckereien etc. am Abend Tüten rausgeben, vergünstigte Tüten rausgeben, ja, mit Überproduktion im Endeffekt. Wenn man ganz simpel denkt, man macht seinen Kühlschrank auf, ich habe hier noch eine Gurke und eine Paprika, was kann ich daraus machen? Könnte man theoretisch zu ChatGPT gehen und sagen, liebes ChatGPT, ich habe nur noch die 3 Sachen oder die 4 Sachen im Kühlschrank, was kann ich daraus kochen, was lecker ist? Das kann man mal ausprobieren. In Deutschland ist es noch schwer, aber in Amerika gibt es bereits coolere Apps, die man verwenden kann. Die nennt sich Fridgely. Und im Endeffekt ist es eine KI, die dir hilft, genau das zu machen, was ich gerade gesagt habe mit ChatGPT. Du machst den Kühlschrank auf, du sagst, was hast du noch im Kühlschrank, wie viel, du teilst deine Essgewohnheiten und erstellst personalisierte Einkaufslisten. Und das soll dir dann da helfen, wirklich die benötigten Lebensmittel einzukaufen und einen Überfluss zu vermeiden.
Mhm. Das heißt, es kennt dann jeder die Daten aus meinem Kühlschrank und weiß, was ich esse und trinke, ja?
Ja, könnte vielleicht nicht jeder, aber diese Plattform schon. Und je nachdem, wie sie mit ihren Datenschutzbestimmungen umgehen, sollte es auch nur die Plattform wissen.
Ja, ich habe da meine Zweifel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur fetthaltige Lebensmittel esse, dann könnte es ja theoretisch sein, dass das meiner Krankenkasse gemeldet wird oder vielleicht meinem Arbeitgeber, dass die sagen, oh, der ist jetzt dann bald übergewichtig und Achtung, Achtung, demnächst krank.
Ja, das sind die typischen Ängste, die wir immer schon haben mit der Digitalisierung, nicht nur auf KI bezogen. Aber hast du dich nicht mit der KI-Verordnung auseinandergesetzt? Ist das nicht etwas, was da geregelt ist?
Ja, da ist jetzt wieder die EU im Spiel. Also während wir aus Amerika die Innovationsbeispiele bekommen, können wir in der EU damit prahlen, dass wir die Ersten sind, die auch eine Gesetzgebung und eine Regulierung zur KI bekommen. Bei der KI-Verordnung der EU geht es allerdings vor allem um die Transparenzanforderungen. Das heißt, dass offengelegt wird, dass ein Inhalt durch KI generiert wurde oder dass eben ein Modell vorhanden sein muss, das eben verhindert, dass illegale Inhalte erzeugt werden oder dass zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Daten verwendet werden.
Ja, ein großes Thema. Man sieht es ja auch mittlerweile überall, wo steht, ja, mit KI generiert, ohne Mensch generiert. Das sind ja wirklich schon Sachen, die wir jetzt sehen. Aber das ist ja jetzt mehr oder weniger Transparenzanforderung. Das hilft uns ja, glaube ich, nicht unbedingt weiter. Datenschutz ist natürlich auch mal ein großes Thema. Aber ich finde, wenn wir über KI sprechen, dann müssen wir auch über ethische Bedenken sprechen.
Genau, der Ethikrat, finde ich, hat dazu ein sehr spannendes Papier veröffentlicht, und zwar, dass sich mit der Frage beschäftigt, ob künstliche Intelligenz die menschliche Entfaltung vermindern darf oder nicht. Und die Antwort ist natürlich nein.
Okay, was heißt das konkret?
Naja, also es geht darum, dass im Prinzip die KI den Menschen unterstützen soll. Es soll aber nicht eben seine Entfaltung reduzieren. Also auf den Food-Bereich zum Beispiel umgemünzt könnte das heißen, wenn ich KI-generiert persönliche Ernährungsempfehlungen bekomme, die dann zum Beispiel auf meinen individuellen Vorlieben basieren oder auf gesundheitlichen Bedürfnissen, dann sollen diese Ernährungsempfehlungen aber gleichzeitig nicht meinen Genuss beeinträchtigen. Also meine menschliche Entfaltung und eben meine menschliche Erfahrung.
Uiuiui, da gehen wir jetzt schon auf eine recht philosophische Ebene.
Ja, du, und da habe ich ein recht lustiges Experiment gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich mal die KI gefragt, was bekannte alte Philosophen denn zum Thema KI und Food sagen würden.
Oh, da bin ich mal gespannt.
Genau, und es gibt einen Philosophen, den Georg Christoph Lichtenberg aus dem 18. Jahrhundert, der hat da schon recht viel über Ernährung und deren Auswirkungen auf den menschlichen Geist spekuliert. Und die KI denkt, der hätte ganz schön Bedenken bezüglich dieser Übertechnologisierung, ganz nach dem Motto, das schränkt jetzt dann die menschliche Kreativität, das schränkt das individuelle Denken ein.
Das wird sich wahrscheinlich auch die Dame vom Anfang gedacht hat, die nicht so happy war mit einer KI-generierten Pasta.
Ja, die KI-generierte Pasta, die geht genau in diese Richtung. Da würde ich allerdings noch einen Schritt weitergehen, nämlich zeitgleich im 18. Jahrhundert gab es Jean-Jacques Rousseau, und er glaubte an die Rückkehr zu einem natürlichen und einfachen Lebensstil. Das war also einer, der wirklich so nach dem Motto zurück zur Natur lebte, und für den wäre natürlich die Technologisierung der Lebensmittelproduktion eine totale Entfremdung und eine Entfernung von der Natur. Diese Harmonie wäre total gestört, und er wird natürlich auch argumentieren, dass durch die KI eine Ungleichheit verstärkt werden könnte. Zum Beispiel große Unternehmen, dein Beispiel mit McDonald's, meines mit Knorr, die könnten profitieren, während kleine, vor allem landwirtschaftliche Betriebe benachteiligt werden.
Das hört sich ja jetzt irgendwie ein bisschen negativ an, vor allem weil wir heute schon viel darüber geredet haben, wie KI Lebensmittel verbessern kann. Jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir bei uns im Norden sagen, mal back to the basics. Heißt es nicht, man isst, was man isst?
Ja, genau. Und das ist ein Zitat von Ludwig Feuerbach, ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert und ein Vertreter der sogenannten materialistischen Philosophie. Und auch da vermutet die KI so das eine oder andere, was Feuerbach zum Thema KI im Food-Bereich sagen würde. er könnte sagen, dass durch KI ein tieferes Verständnis für die Zusammensetzung und für die Wirkung von Lebensmitteln entsteht. Das heißt, die KI hilft, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und das wiederum fördert Gesundheit und das führt dann letztendlich auch zu einer weiseren Ernährungsweise. Er würde möglicherweise aber auch die Frage stellen, ob diese KI-gesteuerte Lebensmittelproduktion tatsächlich so im Einklang mit einer natürlichen Ernährung steht und ob das Ganze auch in Balance ist. Die Balance zwischen technologischer Innovation und natürlicher Nahrung, das könnte tatsächlich auch ein zentrales Thema in seinen Überlegungen sein. Die Abhängigkeit, ne, von Technologie auf die menschliche Ernährung und auf die menschliche Entwicklung und auch das gesamte Sozialsystem, das wäre natürlich auch nochmal ein Thema zur Spekulation. Also anders gefragt, werden wir durch die KI weisere und gesündere Entscheidungen treffen oder wird sich der Mensch durch die KI von der Ernährung entfremden?
Ja, da hast du jetzt aber den Philosophen rausgehauen heute, Stefan. Das hört sich doch schon sehr theoretisch an. Wenn ich überlege, was ist mir wirklich wichtig beim Essen? Wenn ich koche, wenn ich ins Restaurant gehe, da geht es mir um genießen, sich die Zeit zu nehmen, zu essen. Wie kombinieren wir das mit KI?
Ja, der Genuss von Essen, das ist ein zentraler Aspekt und das kann natürlich nicht einfach durch Effizienz ersetzt werden. Wenn man jetzt so ein KI-System nimmt, wie das vorhin besprochene Food Forecast-System, ja, wo es ja letztendlich nur um Effizienz geht, nur um Geschwindigkeit geht, wo es eben um die Frage geht, wie können wir die Verteilung, die Verschwendung erheblich verbessern, dann bleibt eigentlich auf der anderen Seite der Genuss stehen. Und der Genuss des Essens, das ist und bleibt ein Prozess, der Zeit und Achtsamkeit erfordert. Und für mich ist das auch unwillkürlich ein Bruch beziehungsweise eine ganz klare Grenze zur schnellen, effizienten KI-Welt. Denn wir werden niemals schneller essen können, wenn wir genießen wollen. Der Genuss erfordert Zeit. Und die Zeit, egal wie sich die Welt dreht und in welche Richtung sich die KI entwickelt, diese Zeit werden wir uns immer nehmen müssen.
Sehe ich genauso. Also müssen vielleicht nicht, aber wollen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Punkt innerhalb unserer Kultur, dieses Erlebnis, das Erlebnis Essen, das Erlebnis Kochen, beisammen zu sein, gemeinsam zu essen vielleicht auch, das kann kein Roboter wegnehmen. Zubereitung vielleicht noch, wenn man Kochen nicht mag, aber wirklich der Genuss und das Beisammensein am Tisch, das wird nicht ersetzt werden von Robotern.
Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, Lisa, um jetzt einfach mal loszugehen und eine leckere Pasta mit Tomatensauce oder eine Pasta Bolognese zu suchen und dazu ein Glas Wein zu trinken und einfach zu sagen, ja, der Roboter hat dann erst wieder morgen Dienst.
Sehr, sehr gerne.
Danke fürs Kommen, Lisa. Ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge.
Ich mich auch. Danke, Stefan.
Das war's für heute von Food Fact. Wie ihr seht, ist das Thema KI im Food-Bereich äußerst facettenreich und zukunftsweisend. Und in der nächsten Folge wird's noch knackiger. Professor Christian Krupitzer wird uns tiefer in diese neue KI-Welt entführen und sein Schwerpunkt ist die Lebensmittelproduktion. Damit zusammenhängend auch die Produktneuheiten, die uns erwarten. Der Kochtopf der Zukunft brodelt bei Christian also schon fröhlich vor sich hin. Und ich sag nur, schärft eure Geschmacksnerven und eure Neugier. Wer sich bereits vorher genauer erkundigen möchte, findet mehr Infos unter jumda.de/KI bzw. alles in unseren Shownotes und auf Instagram unter foodfact_podcast. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.